Radio 1.
Wir reden über das Wetter und manche stellen ja in Frage, ob wir damit ausgesprochen auch über das Klima reden. Die Antwort: warten wir ab. Extremhitze, Hitzedom, Hitzewelle, Sie können es nennen, wie Sie wollen. Die Essenz ist jedenfalls, es wird heiß, bis zu 42 Grad mit vorhergesagten Spitzenwerten. Und ja, das gab es auch schon mal früher. So lag die höchste Temperatur, die jemals in Deutschland gemessen wurde, bei bislang 41,2 Grad gemessen 2019 in Duisburg. Und was sagt uns das jetzt aber über das Klima? Denn die sogenannten heißen Tage ab 30 Grad werden in Deutschland seit 1950er Jahren deutlich mehr. Und wir fragen mal Professor Andreas Levermann als Leiter der Abteilung Komplexitätsforschung am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, was da eigentlich gerade los ist. Guten Tag, Herr Levermann.
Guten Tag.
Wie oft müssen Sie die Frage beantworten, Wetter oder Klima?
In den letzten 22 Jahren sehr, sehr oft. Da haben Sie vollkommen recht mit der Frage. Wir haben gerade ein riesen Hochdrucksystem, wo haben sich zwei Hochdrucksysteme tatsächlich zusammengeschlossen. Und deswegen, also wenn die Zuhörer mal die Augen zumachen können, wenn sie das dann machen können und nicht irgendwo gefährlich, dass nicht gefährlich wird, dann können Sie sich vorstellen, von Skandinavien rüber bis nach in den Süden geht eine riesen Hochdruckbrücke und das blockt die Winde. Und dadurch wird das nicht mehr, die Winde, die eigentlich vom Atlantik rüberkommen, und dadurch wird das nicht mehr weggetragen. Deswegen gibt es nicht mehr diesen normalen Ablauf zwischen Hochdruck- und Tiefdrucksystem. Und wo immer ein Hochdrucksystem ist, da drückt es die Wolken weg und deswegen ist heiß.
Und warum ist das jetzt schon sozusagen der Ausdruck eines Klimawandels aus Ihrer Sicht?
Naja, wir haben da eine ganze Reihe von Sachen. Also erstens, die einfache Antwort ist natürlich, wenn es warm wird, gibt es auch mehr Hitzewellen. Das ist eigentlich einfach auch in der Statistik von Hitzewellen. Die werden einfach dann häufiger. Aber wir haben natürlich dann zusätzlich noch so dynamische Aspekte. Und Sie wissen ja, wir sind Physiker und wir wissen, was wir tun im Allgemeinen, wenn es um solche Sachen geht. Aber das Wetter der Zukunft vorherzusagen, das ist sehr, sehr schwer. Es gibt aber Hinweise darauf, dass dadurch, dass der Nordpol so viel wärmer wird, der wird ja viel schneller warm als der Rest des Planeten, dass dadurch solche Wetterlagen, wie wir das jetzt hier gerade sehen, häufiger werden. Das Wetter tatsächlich langsamer wird im Sommer, so denkt man das immer nicht. Man denkt, da gibt es mehr Energie und da passiert mehr. Das ist auch so in Bezug auf Wetterextreme. Aber wenn das Wetter langsamer wird, dann bleibt es stehen, so wie jetzt gerade. Und dann haben Sie so langanhaltende Hochdrucksysteme, langanhaltende Hitzewellen.
Mhm. Sie haben gerade unseren Zuhörerinnen und Hörern vorgeschlagen, mal kurz die Augen zu schließen, um sich innerlich was vorzustellen. Das nehme ich mal als Stichwort. Die Augen verschließen vor wissenschaftlichen Ergebnissen. Das scheint mittlerweile eine Haltung zu sein, den einigen Menschen sehr gerne nachgehen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel und spiele es kurz vor. Es ist der AfD-Fraktionsvorsitzende im Brandenburgischen Landtag, Hans-Christoph Berndt, im Jahre 2023.
Der Klimawandel ist ein natürlicher Prozess, dem wir uns anzupassen haben. Das Klima ist nicht menschengemacht. Die Welt ist größer als wir kleinen Menschen. Und wer etwas anderes sagt, wer meint, wir würden das Klima machen können, der ist größenwahnsinnig oder der ist unaufrichtig.
Ja, das ist eine unschöne Wahl, vor die Sie hier mitstellen muss, aber ich habe es mir nicht ausgedacht. Halten Sie sich für größenwahnsinnig oder unaufrichtig?
Weder das eine noch das andere. Es ist ganz einfach. Wir wissen, was diese Moleküle, CO2, CH4 und Lachgas, mit Licht machen. Und deswegen verstehen wir den Treibhauseffekt. Und dadurch wird es halt wärmer, wenn wir davon mehr in der Atmosphäre haben. Das hat sich kein Klimaphysiker ausgedacht, sondern die Physiker, die auch die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Thermodynamik entwickelt haben um 1900 rum. Das wissen wir ganz sicher. Da sind wir keine.
Aber wie gehen Sie mit der doch recht verbreiteten antiwissenschaftlichen Haltung um? Also sagen wir mal so, kurzer Exkurs, Klimafragen sind ja nicht das einzige Terrain, auf dem sozusagen emotionale Evidenz mehr zählt als wissenschaftliche Empirie.
Ich bin lange an der Columbia University in New York gewesen dort und dort haben wir natürlich das Problem schon viel früher gehabt und viel stärker noch. Also die Leute müssen sich vorstellen, wenn die Wissenschaft in Frage gestellt wird, und damit meine ich nicht jedes einzelne Ergebnis, sondern prinzipiell Wissenschaft, dann bedeutet das, Wahrheit wird in Frage gestellt. Und das bedeutet, der mächtigste Mann im Raum hat immer recht. Und das sehen wir gerade mit Donald Trump. Das wollen auch Leute in Deutschland manchmal haben, aber das können wir nicht zulassen, denn das ist nur die Speerspitze. Die Wissenschaft ist nur die Speerspitze. Wenn wir nicht mehr Wahrheit akzeptieren, dann können wir auch keine Gerichte mehr haben.
Ihr Kollege Stefan Ramsdorf hat heute auf Blue Sky Folgendes geschrieben, ich zitiere: Unsere Kinder und Enkel werden uns bitter verfluchen. Die Erderhitzung lässt sich auch durch Nullemissionen nicht zurückdrehen, nur die weitere Erhitzung stoppen. Denn CO2 bleibt Jahrtausende in der Luft, Kipppunkte kommen näher. Es wird kein Zurück geben. Sie hingegen klingen noch kämpferisch. Was gibt Ihnen Hoffnung?
Naja, wir haben Hoffnung ist das eine, das andere ist das, was wir machen müssen. Also wir, mein Kollege hat da völlig recht, das CO2, wenn es in der Atmosphäre mal ist, dann bleibt das da. Vor allen Dingen das CO2, was wir durch Kohle, Öl und Gas aus dem Boden rausgeholt haben. Das C gibt's ja, das war ja 100 Millionen Jahre nicht in der Luft. Und jetzt ist es da hingekommen und da bleibt's. Und das bedeutet, wir können den Klimawandel, den weiteren Anstieg nur noch stoppen. Wir können es aber nicht zurückdrehen. Und das Problem ist dabei, wir haben genug Kohle, Öl und Gas im Boden gefunden, um den Planeten um 15 Grad zu erwärmen. Das ist was, wo wir nicht hin dürfen, niemals hin dürfen. Wir sind bei 1,5 Grad und wir spüren schon die Ergebnisse. Das heißt, es gibt gar keinen, man kann das Hoffnung nennen oder was auch immer. Es ist einfach eine Alternativlosigkeit. Wir müssen das machen. Das Gute ist, es ist auch viel billiger.
Es gibt erste Überlegungen, ob man das CO2 nicht aus der Luft in irgendeiner Art und Weise absaugen könnte. Das sind gigantische Anlagen in unbekanntem Ausmaß. Ist das etwas, worauf Sie auch nur einen Deut geben?
Nein, das wird natürlich untersucht. Das muss man auch untersuchen, aber das ist nicht möglich in diesen Größenordnungen. Sie müssen sich vorstellen, das sind keine Filteranlagen, die man da braucht, weil CO2 ist ein Molekül und kein Partikel wie Ruß oder so. Das heißt, Sie können das nicht einfach rausfiltern, sondern da müssen Sie direkt am Schornstein was machen. Das heißt, was wir noch zusätzlich in die Atmosphäre bringen, da können wir ein bisschen was machen, aber wir kriegen diese Unmengen nicht raus.
Also ich will Sie ungern in Ihrem Elan bremsen, aber mit dem Blick beispielsweise auf das Verhalten von CO2-Ausstoß in Sachen China oder in den USA, da sagt es auch in mir manchmal, was kann ich denn hierzulande tun? Also entweder alle oder keiner, quasi nach mir die Sintflut.
Es geht nicht so richtig darum, dass jeder Einzelne sich jetzt also klar, es ist toll, wenn Leute einzeln was machen. Das Wichtige ist, dass wir die vernünftige Politik machen, das heißt vernünftig vorangehen. Und das Vernünftige bedeutet, auf erneuerbare Energien umwandeln. Das ist jetzt das Vernünftige. In China zum Beispiel ist der Strom aus Erneuerbaren wesentlich günstiger als der aus Kohle. Das ist in Deutschland haben wir über 50% erneuerbare Energien mittlerweile. Dagegen anzukämpfen, gegen diesen vollkommen sinnvollen Trend, das muss man natürlich vernünftig machen. Das muss man auch, das muss man eben als Kraftwerk verstehen, so eine Windanlage und eine Solaranlage. Und dann muss man das in ein kluges Netz machen. Aber das ist die vernünftige Politik, nach vorne zu gehen. Und das ist auch die billigere.
Also Sie haben auch Camus gelesen. Man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen, der den Stein immer wieder den Berg hochrollt, oder?
Das hat tatsächlich nichts mit Sisyphus zu tun, weil das ist tatsächlich eine Strukturänderung, gegen die wir uns nur einfach nicht sperren müssen. Die passiert ja gerade kraftvoll. Ne? Die Elektroautos werden mehr. Frankreich schaltet gerade seine Atomkraftwerke ab, weil es zu heiß ist. Das machen die jedes Jahr. Also von wegen, das ist stabile Energie. Alles, was alle thermische Energie, wenn Sie aus Hitze Strom machen wollen, das müssen Sie im Sommer abschalten, wenn es zu heiß wird, weil Sie es nicht gekühlt kriegen. Das ist einfach keine vernünftige Politik mehr.
Stellen Sie Ihre Füße in Eimer am Wochenende oder was machen Sie?
Ja, in den Eimer und dann einen über den Kopf.
Sagen Sie Bescheid, ich rufe Sie dann an. Ich würde dann gerne das Gespräch nochmal unter veränderten akustischen Bedingungen führen, weil so war es auch schon sehr schön. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Auskünfte und Ihre Unermüdlichkeit. Wir im Medien beackern das Thema seit 10, 15 Jahren. Sie sind nach eigener Auskunft nach 22 Jahren unermüdlich dran. Also danke an Professor Andreas Levermann, Leiter der Abteilung Komplexitätsforschung am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Tschüss.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.